Nun möchte ich Sie begrüßen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben. Das ist ein Geheimnis, wenn wir uns hier versammeln. Es ist nicht der Kirchenraum, es sind nicht die Menschen, es ist die Gegenwart unseres Gottes, der uns in dieser Stunde segnen will. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort: Gott, der einst bei der Schöpfung dem Licht befohlen hat, dass es aus der Finsternis herausleuchte, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und ich wünsche Ihnen, dass dieses Licht in Ihr Leben fällt und Sie erleuchtet. Wir wollen miteinander das Gebetslied singen, treuer Heiland, wir sind hier, 434, alle 5 Verse. Mit Gott sprechen im Gebet. Lieber Herr, das ist so wunderbar, dass du uns in eine Gemeinschaft von Christen hineinstellst und dass wir uns auch heute Morgen nicht allein versammeln, sondern viele um uns her sind jetzt hier in dieser Kirche, die dich auch lieben und die Erfahrungen mit dir machen und die dein Wort kennen und die uns ermutigen und aufrichten, die uns raten können, wo wir nicht weiter wissen. Wir möchten dir danken für das Geschenk deiner Gemeinde. Aber du weißt, wie oft unser Blick verdeckt ist, dass wir nur immer wieder das Dunkle sehen, das Unheimliche, das uns schreckt, und wir nicht im Glauben hindurchblicken auf deine Gegenwart und auf deine Nähe. Darum gib uns heute Morgen diesen hellen Schein ins Herz, dass wir Licht haben, Dinge verstehen, dass uns Fragen beantwortet werden, dass uns Zweifel weggenommen werden und wir so auf dich, den Felsen, trauen und uns ganz verlassen auf dich. Wir wollen dir jetzt auch in der Stille jeder für sich das sagen, was uns bewegt. Wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören nun aus einer Sonate von Viviani einen Satz für Orgel und Trompete. Apostelgeschichte wird uns beschrieben, wie Gemeinde entstand. Wie kam das, als Menschen zum Glauben an Jesus kamen? Wir lesen aus Apostelgeschichte 18, ersten 11 Verse. Korinth war eine lasterhafte Stadt, im Altertum war berüchtigt. Dort war der Widerstand gegen die Evangeliumsverkündigung besonders groß. Und es wird aus diesen Zeilen des Berichtes des Lukas deutlich, wie auch Paulus sehr mutlos war, wie er offenbar in dieser Missionsaufgabe gar nicht mehr erwartete, dass es einen Durchbruch gibt, wie er schier von der Resignation bedrückt war. Paulus verließ Athen und kam nach Korinth. Dort traf er einen Juden mit Namen Aquila, der aus Pontus stammte und mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen war, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren Zeltmacher von Beruf, und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und suchte Juden und Griechen zu überzeugen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, widmete sich Paulus ganz der Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie sich aber widersetzten und schmähten, schüttelte er die Kleider aus und sagte zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ich bin ohne Schuld und gehe von nun an zu den Heiden. Und er verließ sie und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus lag neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam mit seinem ganzen Hause zum Glauben an den Herrn, und auch viele Korinther, die zuhörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir etwas Böses anzutun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb dort ein Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wir hören nochmal 2 Sätze aus dieser Sonate, und wir freuen uns, dass Eckhard Kirschner mit Herrn Herzl das musiziert. Das ist immer wieder schön, wenn einer seine Gaben so in den Dienst der Gemeinde und unseres Gottesdienstes stellt. Sie kennen alle das Grübeln mit schweren Gedanken und mit unheimlichen Gedanken. Wir werden in dem Lied 276, das wir jetzt singen wollen und das Sie noch durch diesen Gottesdienst hindurchziehen sollen, zu einem Gedankenspaziergang aufgefordert. Lass deine Gedanken mal ganz weit schweifen. Bevor du geboren wurdest, durch die Jahrtausende hindurch, Gott hat dich gewollt. Und der heilige, ewige Gott hat seine ganze Erlösung für dein Leben bereit. Deine Glaubensentscheidung ruht nicht auf einer momentanen Entscheidung heute, sondern geh zurück auf das Wollen Gottes in Jesus. Er hat schon an dich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Und das ist so schön in diesem Lied entfaltet, dass wir heute dieses singen wollen, geht hin, ihr gläubigen Gedanken, 276, zuerst die Verse 1 bis 4. Eines der Lieblingsverse des Präses der Bekennenden Kirche im Dritten Reich von Präses Humburg, der das als den wichtigsten Grund unseres Glaubens angesehen hat. Auch in den Anfechtungen über mein Versagen darf ich mich bergen darin, dass Gott mich hält. Natürlich können Sie jetzt grübeln und sagen, hat er mich wirklich erwählt oder hat er mich nicht verstoßen? Dann müssen Sie aber vorher jedes Wort der Bibel fälschen und umdrehen und als ungültig erklären. Das Wort, wo ihnen das Heil zugesprochen wird, das will Jesus. Und darin dürfen sie sich trösten und fröhlich sein. 1. Korinther 2 steht unser Predigttext. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 12. Paulus erzählt jetzt seinen Worten, wie das war, als er nach Korinth kam. Das, was wir vorher in der Schriftlesung gehört haben, wird nun von ihm beschrieben. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.
So kam ich zu euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern wirkte durch den Erweis des Geistes, des Heiligen Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhen sollte, sondern auf Gottes Kraft. Dennoch verkündigen wir Weisheit unter den Vollkommenen. Paulus wehrt sich jetzt gegen den Vorwurf, dann ist also der Glauben nur etwas für die Deppen, die nicht richtig zählen können, die zu dumm sind, um auf eine Schule zu gehen. Sagt Paulus, nein, wir sind für Weisheit, aber unter den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir verkündigen die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die verborgen ist. Gott hat sie vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt. Keiner von den Herrschern dieser Welt hat die erkannt. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist, der Heilige Geist, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn was im Menschen ist, weiß niemand als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, der menschliche Geist, ihr Geist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Herr, du musst uns jetzt auch deinen Heiligen Geist geben, dass wir das alles verstehen, was wir gelesen haben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir machen das auch gern in unserer Familie, dass wir unser Zelt nehmen in den Sommerferien, dann irgendwo hinfahren und unser Zelt aufschlagen, campen, nennt man das heute auf gut Schwäbisch. Das ist ein Ausdruck unserer Zeit geworden. Das Schönste ist ja dann, für mich jedenfalls, wenn man sich gar nicht vorher überlegt, wohin man geht. Man fährt einfach los und sagt mir, gucken mal, wo wir einen Platz kriegen, dann schlagen wir unser Zelt auf, solange es uns gefällt. Und wenn es uns nicht mehr gefällt, bauen wir es wieder ab. Die Heringe sind ja schnell rausgerissen und an einem neuen Platz aufgebaut. Das entspricht einer Einstellung unserer Zeit. Es gab sicher andere Zeiten, da liebten die Leute mehr das feste Gebäude und sie fühlten sich geborgen in einer Burg. Wir lieben heute dieses Ungebundene. Ich meine, dass dies ein Ausdruck unseres Zeitempfindens ist. Wir wollen mal ausbrechen aus dem, was uns bindet, was uns normiert, wo wir immer wieder mitmachen müssen und wollen frei sein, ungebunden, zwanglos unser Leben bestimmen, so wie wir es wollen. Und das können wir ja normalerweise nicht, dann wenigstens im Urlaub. Dann doch ganz frei sein und mal hier, mal da sein. Aber wenn das wirklich ein Ausdruck unseres Zeitempfindens wäre, dann wirkt die sich ja auch aus auf unser Denken. Dass wir vielleicht das auch so gern machen, mal hier, mal da. Und jetzt prüfen Sie einmal unser Leben. Ist das nicht wirklich so, dass der moderne Mensch sich nicht mehr binden will? Ich verstehe doch unsere jungen Leute so gut, wenn sie sagen, ich will mich mit der Ehe nicht binden. Wie ein Camper, mal hier, mal da, ein bisschen abgrasen, einen anderen Menschen suchen, ist doch ganz nett. Ist nicht alles so, man macht einen Job, man wechselt seinen Beruf wieder, ich fange mal an zu studieren und dann gefällt mir es nicht, dann mache ich was anderes. Dieses Vagabundieren als ein Elend des Menschen. Ich sehe dies besonders darin, dass es heute auch kaum einen überzeugten Gottlosen gibt. Gibt es wirklich Leute, die aus voller Überzeugung sagen könnten, ich glaube nicht an Gott? Wir haben ja mit unserer Missionsarbeit von Licht im Osten sehr viel mit überzeugten Marxisten und Parteigängern zu tun. Nicht mal da. Ein bisschen Marx und ein bisschen Religion und da sein Zelt aufschlagen und von dieser Zeitmeinung etwas mitnehmen und hier suchen. Und hinter allem steht die große Unsicherheit. Natürlich hat die Unsicherheit auch die Christen erfasst. Die wissen ja oft auch nimmer. Viele wissen sie's, was wahr ist, was gilt. Weil wir überall unsere Pflöcke einrammen und überall ein bisschen kämpfen. Wenn doch in unserer Zeit heute Gott einmal eindeutig reden würde, dann hätten wir wieder Grund unter den Füßen. Viele Menschen, die warten darauf, ein Erlebnis zu haben, wo Gott hineinbricht in unsere Welt, denn tatsächlich in unserer Welt sehen wir ja nichts von Gott. Wir sehen nur diese gnadenlose Welt und unseren ungnädigen Nächsten und die Nöte der Welt und die Schrecken der Welt sehen wir, aber wo ist etwas von Gott? Es wird mir schwer, im Alltag da zu glauben. Sagen manche, ich habe Zweifel. Kein Wunder, dass Sie Zweifel haben. Natürlich haben Sie Zweifel. Wo sollten Sie denn im Glauben gestärkt werden? Fragen über Fragen. Wo ist etwas von Gott? Ich wollte etwas sehen von ihm. Jetzt will ich das Stichwort hineinwerfen. Ein Wunder. Ein Wunder. Ja, ein Wunder, das mich überzeugen könnte. Ich sage Ihnen, Gott gibt Ihnen Wunder am laufenden Band. Ich will es Ihnen heute zeigen. Ich will zuerst sprechen, wo die Wunder heute liegen. Dass überhaupt ein Mensch in dieser Welt ein Empfinden hat für Gott, ist ein Wunder. Das ist größer als die Heilung von einer schweren Krankheit. Wir nehmen das als selbstverständlich, als ob wir mit Gott Verbindung aufnehmen können. Sie wissen doch, wie wir verschlossen sind für alle göttlichen Dinge. In Ihrem Leben ist doch die Gottlosigkeit und die Ferne von Gott eine solche Macht, dass man nur staunen kann, wie ist es überhaupt möglich, dass Menschen zum Glauben kommen. Das hat uns interessiert bei der Entstehung der Gemeinde von Korinth. Wie kommt das denn überhaupt, dass da irgendwo ein paar Leute plötzlich anfangen, für Gott offen zu sein? Da meinen manche, das sei vielleicht ein religiöser Tick, den man mit den Erbanlagen mitbekommen hat. Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Sondern Gott macht dieses Wunder, dass er durch diese ganze Isolierung ihres Lebens hindurchbricht. Neulich hat mich Ludwig Grinnen, Tiefbauingenieur der Stadt Stuttgart, mitgenommen in den Abwasserschacht, den sie oben am Bobscher Graben hinunter zur Etzelstraße in 15 Meter Tiefe. Und wir sind dann eingestiegen in dieses Rohr, 1,10 Meter hoch und hinunter zur Etzelstraße. Nach 50 Metern, da habe ich Platzangst bekommen. In der engen Röhre so gebückt und so ein Helm auf dem Kopf. Und dann denkt man, jetzt ist über dir das Erdreich und da vorne hat so ein tüchtiger Türke gearbeitet in diesem Loch. Ich habe gedacht, ich bin eingeschnürt. 50 Meter zum Außen, hinten ist ja noch ein Loch, das war noch beruhigend. Aber wenn das runterbricht, das ist isoliert, abgeschottet zu sein, das kann man sich nicht vorstellen. Da komme ich nicht mehr durch, da komme ich nicht mehr raus. Da oben sind noch vielleicht Leute, aber ich komme nicht zu ihnen hin. Der erfahrene Baumann, der hat gelächelt über so ein empfindsames Nervenkostüm eines Pfarrers. Aber nehmen Sie es mal mit, nehmen Sie es mal mit, um zu wissen, was Isolierung heißt. Der Mensch heute lebt isoliert, einsam. In seiner Berufsarbeit, in seinem kranken Körper, in seiner Welt mit den Ängsten und Nöten. Und er denkt, da ist vielleicht eine Welt Gottes, da gibt es sicheren Gott. Das will er gar nicht bestreiten, der Mensch heute. Aber er kommt nicht hindurch. Ja, wie geschieht das dann? Paulus sagt, durch das Wunder der Verkündigung. Ich habe von Jesus gepredigt. Und dieses Wort von Jesus hat Menschen erreicht und getroffen. Und plötzlich haben sie es begriffen. So ist doch bei ihnen auch geschehen. Dieses Wort hat sie angesprochen. Sie wissen gar nicht, was das für ein Wunder überhaupt war. Das kann man beobachten bei jungen Menschen, die vielleicht widerwillig in den Konfirmandenunterricht gehen und dann auf einmal gibt es so Augenblicke, wo sie das erste Ahnen kriegen, Gott ist da bei mir, er umgibt mich. Sie können noch gar nicht glauben. Da geht Gott durch diesen ganz dicken Erdring hindurch und geht hinein zu diesen Menschen und erreicht sie. Dass dieses Wunder geschieht, ist das Geheimnis, so wie wir uns zusammenfinden, dass Gott das macht. Und ich wollte, dass Sie noch ganz anders einander erzählen, wie das bei Ihnen passiert ist. Das ist zum Staunen. Da sitzen unter uns junge Leute, die haben das vor 14 Tagen zum ersten Mal richtig begriffen. Gott ist da und er liebt mich. Für den war das vorher immer so eine Pfarrersrede und die reden das halt und das muss irgendwo sein. Das sind so Theorien. Und die haben es begriffen. Das können Sie nicht von sich aus machen. Da muss Gott hindurch und Sie ansprechen. Das Zweite, wie passieren solche Wunder? Paulus sagt, ich kann da eigentlich recht wenig dazu tun. Wenn Sie anderen in Ihrer Nähe, die nicht glauben können, den kleinen Dienst tun wollen, diese Hebammendienste, dass die auch zum Glauben kommen, da wollen wir ja immer ein bisschen das vielleicht demonstrieren. Da meinen wir könnten es vielleicht zeigen mit so einer christlichen Schau, aber die christliche Schau, die ist ja meist so heuchlerisch, die ist auch gar nicht echt. Paulus sagt, wie ich zu euch nach Korinth kam, da wollte ich auch euch mal zeigen, was ein richtiger Christ ist, dass er sagt, oh Paulus, so wie du wollten wir auch sein, keine Spur davon. Paulus war ja auch müde und verzagt und war auch schwach. Er sagt, ich wollte das nicht demonstrieren. Und vor allem wollte ich es nicht mit hohen Worten, hoher Weisheit sagen. Nicht, dass Paulus gegen das Reden in hohen Worten ist. Sie können gern theoretisieren über den Glauben. Übrigens ist das mein Fach. Ich mache das gern, wenn es Ihnen Spaß macht. Aber sagt, da liegt es nicht drin, dass man hohe theoretische Worte über den Glauben macht. Ich wollte ganz schlicht reden, ganz einfach, damit umso mehr das Ganze liegt im Geheimnis, im Wunderbaren, dass das ganz auf Gott fällt, was da geschieht, nämlich im Geist Gottes und in seiner Kraft. Ich will Raum lassen, dass Gott wirklich wirken kann. Ich will da nichts manipulieren mit meiner Art. Ich will ganz still einfach bloß Gott reden lassen. Und ich habe Gott Raum gegeben. Wie habe ich mich gefreut, wie heute Morgen noch ein Dritter kam, dass wir wenigstens drei waren bei der Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst. Sie nehmen das vielleicht nicht wichtig. Ich nehme das sehr wichtig. Dass wir Gott bitten, dass er zu uns rede und diese große Isolierung durchbricht. Haben Sie einmal sich in einen tauben Menschen hineindenken können? Wenn man taub ist, das ist furchtbar. Da sitzt man bei den Festen der Familie dabei und da wird gesprochen und wird gelacht. Und man sieht die anderen, wie sie reden. Die Tauben haben oft Angst, wenn gelacht wird, man lacht über sie, weil sie es ja nicht verstehen. Sie sind ganz misstrauisch. Was reden die denn dauernd? Die gucken so zu mir rüber und ich weiß nicht, was die reden. Und ich verstehe, dass es dem Menschen, der nicht glauben kann, ähnlich geht. Er hört, wie wir von unserem Glauben sprechen. Er hört, wie wir singen, wie wir fröhlich sind. Er beneidet uns sogar um das, was wir haben, aber er kommt nicht hin. Paulus sagt, Glauben kann man nicht über seine Weisheit und über menschliche Brücken, sondern Gott muss die Brücke schlagen. Und das kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Ohne Heiligen Geist ist die ganze Verkündigung für die Katz. Und das Kirche halten und das Singen und das Beten und das Bibellesen. Mir geht es heute noch bei meiner stillen Zeit so, dass ich manchmal wie Verbot davor sitze. Und das spricht mich nicht an und das erreicht mich nicht, das lässt mich kalt. Sie können auch in einem Gottesdienst drin sitzen und sagen, heute war scheußlich. Und Sie haben nichts mitbekommen. Der Heilige Geist kann sogar bei einer ganz dürftigen Predigt reden durch die Lieder, durch die Lesungen und durch Gebete. Der Geist Gottes schlägt eine Brücke und er macht uns hell, er macht uns ein Verständnis, dass wir all das verstehen können. Paulus sagt, wer den Geist Gottes hat, der will auch immer mehr von Gott erforschen und ergründen, der will wachsen im Glauben, der will immer mehr kapieren und hineinkriegen in sein Denken und immer mehr wissen. Wie passieren solche Wunder? Ich werte damit andere Wunder nicht ab. Wir meinen manchmal zwischen leiblichen und geistlichen Dingen wäre das so ein weiter Unterschied. Der Gott, der im Geistlichen solche Wunder wirkt, vermag sie auch im Leiblichen zu wirken. Ich meine sogar, das geistliche Wunder sei das Allergrößte. Wo wirklich Gott in diese gottlose Welt und in unser gottloses Leben einbricht und uns ein ganz neues Verständnis gibt für seine Welt. Was können wir dafür tun, dass dies Wunder geschieht? Paulus sagt, ich war froh, eigentlich in Korinth war das Erfolgsrezept, dass ich so schrecklich gezittert habe. Das hätten sie nicht gedacht. Sie meinen vielleicht auch immer, sie müssten herkommen, so im Überlegenheitsgefühl, wie ein Napoleon und wie ein Sieger von der Seeschlacht. Nein, nein, Paulus sagt, ich kam mit Zittern. Und das wäre schlimm, wenn hier ein Prediger stünde, der nicht zittert. Nicht, weil er nicht reden kann, aber weil er das nie manipulieren kann, den Heiligen Geist. Den will Gott geben. Dafür müssen wir zubereitet sein. Dafür müssen wir uns öffnen. Gott hat es bereitet, denen, die ihn lieben, für sie. Sie sollen zum Glauben kommen, sie sollen Durchblick bekommen. Es war sicher eben doch ein Geheimnis in der Wirksamkeit von Ludwig Hofacker, dass er so leise sprechen musste, dass die ihn hinten kaum verstanden haben, weil er so krank war. Und weil Gott sich nicht da hineingeben will, wo wir die Sachen, die geistlichen Sachen mit unserem Ruhm und Erfolg vermischen. Auch das Wachstum des offenen Abends ist ein geistliches Wachsen. Und nicht irgendein Rezept einer Methode. Man kann viel lernen und viel auch vom Heiligen Geist sensibel erkennen, was zu tun ist. Aber das letzte Wachsen ist das Geistliche. Wo eine Gruppe, ein Hauskreis wächst und sich sammelt, wo Menschen überhaupt durchsehen aus ihren Anfechtungen heraus, das geschieht durch den Geist Gottes und das will er wirken. Solche Wunder passieren heute und so passieren sie in der Schwachheit. Und sie sind doch so schwach. Sie sagen doch das so gern, sie seien so kraftlos und sie seien noch so nicht fest im Glauben. Da kann ja Gottes Geist ungehindert wirken. Sagen, Herr, ich kann es doch nicht. Ihr Zeugnis, das Sie sagen, in ganzer Schwachheit, bei dem Besuch, wo Sie nicht wissen, was jetzt richtig ist, das kann der Geist Gottes benutzen, damit der Glaube des anderen nicht auf ihren schön klingenden Worten beruht, sondern auf der Kraft Gottes, worauf es ankommt. Ein letztes, worauf es ankommt. Paulus sagt, in aller meiner Predigt wollte ich unter euch eigentlich nur vom Gekreuzigten reden. Ja wie, hat Paulus immer nur vom Karfreitag gepredigt? Hat er nie die Themen angesprochen, die uns auch bewegen? Hat er nie über unseren Beruf gesprochen oder über die Welt? Lesen Sie doch einmal die Paulus-Predigten. In Athen hat Paulus sehr wohl über die Welt der Religionen gesprochen. Sprechen Sie mit den Menschen über alle Themen. Aber wie gehört das dann zusammen? Ich will unter euch nichts wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Paulus hat jedes Thema aufgreifen können, das er wollte. Er hat von der Geschichte reden können, vom Menschenschicksal. Aber jedes Thema hat er auf dem Hintergrund des gekreuzigten Jesus entfaltet. Das heißt, da gibt's doch kein Rühmen mehr von Menschen und kein Protzen mehr und kein Hochstapeln. Der Paulus hat in seiner Seelsorge mit Menschen ganz offen gesprochen und gesagt, ich weiß, dass sie mit Gott nicht klarkommen. Und dann sprach er seelsorgerlich über Schuld und Sünde, weil er vom Gekreuzigten wusste. Wusste er, dass das die Menschennot ist. Und er hat Menschen, die verkrampft waren in ihre Frömmigkeit und die für Gott etwas leisten wollten, hat er zurückgeholt und hat gesagt, du kannst es doch nicht. Lass dich doch beschenken von der Vergebung Jesu. Das hat er in jeder Predigt gebracht. Das darf in keiner Predigt fehlen. Ob wir über unsere Dienste, über unsere Erziehungsaufgaben reden oder was wir tun. Dass wir wissen, wir sind vor Gott. Eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen. Auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Es war dem Paulus wichtig, auf dem Hintergrund des Kreuzes Jesu zu predigen. Und das ist wichtig für uns, wenn wir zum Glauben kommen wollen. In Korinth gab es offenbar eine Gruppe, in der Gemeinde, die sich sehr gebrüstet hat. Wir haben den Heiligen Geist. Und Paulus holt sie immer wieder herunter und sagt, und ihr bleibt auch mit all dem, was ihr im Glauben erlebt habt. Sündige der Erlösung, bedürftige Menschen und lebt von der Gnade Gottes. Wir haben auch den Geist, sagt er gleich nachher. Wir haben ihn auch. Aber wer den Geist Gottes hat, der will in Demut die Tiefen der Gottheit erforschen und auskundschaften. Wir sehnen uns heute nach einem Durchbruch, dass wieder Menschen zum Glauben kommen, nach einer neuen Missionsbewegung. Ich wünschte mir, dass überall in Stuttgart Hausbibelkreise entstünde, um jede christliche Familie herum. Dass wir wieder Wegzeiger werden und sie sagen, wie, ich kann das nicht, warum sollen sie es nicht können? Sie manipulieren das nicht, aber der Geist Gottes will durch schwache Menschen hindurchwirken, so wie das in den großen Zeiten der Erweckung immer wieder geschah. Da waren einfache, notleidende Menschen, die das Kreuz Jesu verstanden haben. Jesus hat sich für mich geopfert. Ich kann da unter seinem Kreuz stehen. Einen anderen Platz gibt's für mich gar nicht mehr. Ich habe Versäumnisse und Fehler und Schuld, aber er liebt mich. Und er will über dieser sündigen Menschenart in dieser Welt etwas Großes bauen, sein Reich. Ich darf in seiner Auferstehungskraft wirken und Großes beginnen. Wir haben diesen Text heute nach dem Erscheinungsfest immer unter diesem großen Leitgedanken, dass das Licht aufleuchtet in der Finsternis der Heidenwelt. So leuchtet das Licht auf. Geistliche Erneuerung, Erweckung, dass der Heilige Geist uns lebendig macht. Für den Apostel Paulus fällt der Empfang des Geistes nicht auseinander mit der Christuserkenntnis. Dort, wo er Jesus erkennt, so war es bei ihm vor Damaskus. Dort kam Ananias und hat ihm dies zugesprochen. Jesus liebt dich. Und das hat ihm die Augen geöffnet, das fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Jetzt hat er es verstehen können. Da, wo er seine Sünde vor Jesus gebracht hat und im Gehorsam Jesu leben wollte. Er erleuchte auch die Augen unseres Herzens. Dass wir ihn ganz sehen können und erkennen können, was er mit unserem Leben Großes macht. Dass dieses Wunder geschieht, dass er sie aus der Isolierung herausholt und durch sie wirkt. Amen. Nun singen wir von diesem Lied 276 weiter die Verse 6, 7 und 8.
Du musst uns, lieber Herr, herausholen aus dieser Gottlosigkeit unseres Lebens. Wir sind dir davongelaufen in so vielen Punkten und haben ganze große Bereiche unseres Lebens deiner Herrschaft entzogen. Auch oft in unserem christlichen Leben sind so viele Dinge, die wir gegen dein Wort tun und wo wir dir den Gehorsam verweigern. Und darum finden wir auch keinen Frieden und keine Glaubensgewissheit. So dürfen wir immer wieder unter deinem Kreuz stehen und dort neuen Frieden finden, weil du Schuld wegnimmst und weil du uns zu deinen Kindern annimmst, weil dies niemand umstoßen kann, weil hier alle Gewissheit ruht, dass du dich für uns erklärt hast. Und dann gib uns deinen Geist. Wir brauchen noch viel, viel mehr, dass wir dich erkennen können, dass wir dein Wort auch besser verstehen und dass unser ganzes Leben, unser Leib durchdrungen wird von deiner Art, dass wir empfindsam werden für deine Liebe, dass wir mit anderen Menschen in dieser Welt umgehen können nach deiner göttlichen Art. Gib du uns deinen Frieden ins Herz, deine Güte, deine Langmut und Geduld. Herr, wir wollen, dass in dieser Welt noch einmal ein großer Aufbruch geschieht. Gib du geistliche Erneuerung in unseren Gemeinden hin und her, unter deinem Wort, in der Schlichtheit der Verkündigung von all denen, die dein Wort weitersagen, dass Menschen zum Glauben kommen und dass es auch die verstehen können, die in der Anfechtung sind, in Not, in Krankheit, in Leiden. Und dass dies weltweit geschieht, in allen Völkern, ganz besonders in den Ländern, wo deine Verkündigung, die Verkündigung deines Wortes eingeschränkt ist, in den kommunistischen Ländern, in den Islamländern und wo das ist in der Welt, dass Widerstand gegen dein Wort sich breit macht. Aber auch in unserer großen Gleichgültigkeit brich du wieder durch, dass Menschen dir begegnen und dich finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den 9. Vers von dem Lied 276. neue Gemeindebrief lag auf ihren Plätzen aus. Jetzt wollen wir den in dieser Woche in die Häuser bringen. Da sind wir immer noch auf Mithilfe angewiesen. Die jungen Leute sind im offenen Abend engagiert. Ich spreche jetzt die an, die nicht zum offenen Abend gehören, ob sie nicht mithelfen könnten. Das wäre eine kleine Aufgabe. Wir haben sehr kleine Bezirke. Drüben im Clubzimmer liegen die Mappen. Uns liegt immer daran, dass man bei dieser Gelegenheit eben auch grüßt. Weil sonst das einfach unter Wochenblatt und TWS-Blatt irgendwo runterrutscht. Wir wollen doch die Leute einladen und da ist ein persönlicher Gruß und dann weitergeben. Wichtig auch, stößt man auf manche Nöte oder auf manche Offenheit. Die Gemeindediensthelfer mögen da bitte rübergehen und auch der, der noch keinen Bezirk hat, uns einen kleinen Dienst hier tun kann. Die Frau Kirschner, die Frau unseres Trompeters, hat den Gemeindebrief so gestaltet. Sie ist Grafikerin. Wir freuen uns immer, wenn ein junges Ehepaar zuzieht und gleich so in der Gemeinde mitmacht. Dafür wollen wir danken, für beide Dienste, die hier geschehen. Bei dem Austragen des Gemeindebriefs wäre es nur wichtig, die nächste Veranstaltung, die drin ist, ist der Dienstag der Seniorennachmittag, wo Frau Wertz von ihrer Reise nach Ghana erzählt. Und wenn Sie in Ihrem Bezirk ältere Leute haben, wäre es natürlich ideal, Sie würden vielleicht am Montag das gleich benutzen, die Leute einzuladen zum Kaffeemittag am Dienstag. Für die anderen ist der Aufhänger vielleicht unsere neue Predigtreihe, die dann am Sonntag beginnt, persönliche Erfahrungen mit Gott, wieder einige Psalmen, die an unseren Predigttexten fast nicht vorkommen. Darum war mir wieder wichtig, einmal eine Predigtreihe über die Psalmen zu machen. Unsere Predigttexte, die wiederholen sich ja alle 6 Jahre. Und darum suche ich auch immer wieder Textabschnitte, über die man nicht predigt, die ich Ihnen wichtig und groß machen will. Auf unseren Notizenzetteln, also die Rosa-Zetteln, ist jetzt die Anmeldung zum Michelsberg drauf. Der Michelsberg ist sehr gesucht, das sind sehr viele, die da mitwollen. Darum möchte ich die bitten, die noch keinen so direkten Kontakt mit unserer Gemeinde haben, die vielleicht nur ab und zu mal hier als Gäste auftauchen und auch sonst in keiner Gruppe fest Anschluss haben, in keiner Glaubensgemeinschaft. Das tut uns immer weh, wenn wir sie nicht näher kennen. Gehen Sie doch mal auf Michelsberg mit. Wir haben auch viele Einzelzimmer auf Michelsberg, auch für Alleinstehende sehr geeignet, aber auch Ehepaare und Familien. Das wäre mir wichtig, dass wir jetzt gleich Sie mit dabei hätten bei den Anmeldungen, weil das sich rasch füllt. Darf ich Sie heute so direkt auffordern, das zu benutzen von Freitag bis Dienstag um die Fasnachtszeit. Anmeldeabschnitt auf dem rosa Notizenzettel. Ich habe einen Brief bekommen aus der DDR von einem Ehepaar, 36 und 34 Jahre alt, mit 4 Kindern. Sie hätten ein Tonband gehört von unserem Gottesdienst und sie hätten gern ein bisschen Briefkontakt mit jemandem im Westen. Sie sind Christen, 1972 zum Glauben gekommen. Es ist ja schön, dass es Leute gibt, die das auch mal wagen, ein Kassettchen rüberzubringen in die DDR. Das darf man natürlich nicht gerade auf dem Bauch hängen, wenn man das rüberträgt, das ist klar. Aber es ist doch schön, was da so manches hinübergeht und manches Echo wieder sichtbar wird. Wenn jemand sagt, da hätte ich so eine Kapazität frei, das würde ich gern tun, betrifft auch wieder die außerhalb des offenen Abends, die sagen, ich suche eine Aufgabe und hätte gern so ab und zu auch einen kleinen Dienst und würde vielleicht mal auch hinfahren, in Verbindung treten mit denen, dann nehmen Sie nachher den Brief gerade mit. Wir haben von dieser Woche ab ein paar Abende für Hauskreisleiter, wie man einen Hauskreis leitet. Manche von Ihnen überlegen sich vielleicht auch, ich würde gern einen machen. Aber wie macht man das richtig? Die wohnen vielleicht in Möhringen oder Cannstatt. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, Sie würden an diesem Seminar teilnehmen, das Gerhard Ellermann leitet. Der Gerhard Ellermann ist jetzt drüben in der Kinderkirche. Er kommt sofort am Ende des Gottesdienstes und steht unter der Empore. Sie können einfach mit ihm einmal sprechen. Aber vielleicht ist das für Sie ein Anstoß, ein Gespräch zu führen und dann zu überlegen, ob Sie das nicht beginnen wollen. Wir freuen uns, wir haben jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Hauskreise, die mit uns in Verbindung stehen, über die ganze Stadt hinweg. Dass noch mehr entstehen und dass wir Ihnen die nötige Hilfe geben, dass Sie das nicht allein tun müssen, sondern auch den geistlichen Rückhalt haben. Unser Opfer heute ist für die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen bestimmt. Wir wollen eine Ausbildung, die nicht nur den Kopf
stählt, sondern die auch geistliche Hilfe bietet. Wir sind dankbar, dass einige Studenten aus unserer Gemeinde dort auch Aufnahme gefunden haben und dass dieses Werk solch einen Dienst tun durfte bis heute und dass es noch weite Wirkungen hat. Dafür wollen wir beten und dahinter stehen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Wilhelmine Bechtold, 84 Jahre, aus dem Altenheim in Gundelsheim, und Karl Eugen Schach, 62 Jahre, Kriminalbeamter, Stitzenburgstraße 1. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Nun will der Herr sie segnen. Er will mit ihnen gehen und all seine Gaben ihnen mitteilen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.